Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Seit heute fragen sich 6 Autoren, ob sie den Deutschen Buchpreis erhalten. Die Shortlist ist raus. Mit dabei auch Kandidaten, die da schon öfter drauf standen. Wir schauen sie uns an. Hier bei Fazit. Der Zentralrat der Juden hat heute in einem Festakt sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Antisemitismus in Deutschland war das große Thema. Und darüber sprechen wir in dieser Sendung mit Michelle Friedmann. Toteis heißt die Oper von Manuela Kehrer, in der es um eine, ja, krasse Frau geht, die wirklich gelebt hat. Heute Uraufführung in Wien. Und es geht um den größten Kunstraub der DDR und die Frage, warum ausgerechnet in der kleinen Stadt Gotha im 20. Jahrhundert über 1000 Werke geraubt worden sind. Ob es nur Glück ist, wenn man als Autor auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises landet? Wohl kaum. 6 haben es geschafft, 6 aus 20, die auf der Longlist standen. Seit heute wissen wir, wer es ist, welche Titel. Und am 12. Oktober, also üblicherweise zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr aber nicht so richtig stattfindet, wird dann der Gewinner bekannt gegeben. Vielleicht Thomas Hettche, vielleicht Dennis Ode, vielleicht aber auch Anne Weber oder Christine Wunicke. Unsere Literaturkritikerin Maike Albart war vor einigen Jahren selbst Jurysprecherin des Buchpreises und ist jetzt im Studio. Hallo.
Guten Abend.
Im Laufe des Tages gab es unter Ihren Kritikerkollegen ja so weitgehend Zustimmung zur Auswahl. Das ist ja nicht immer so. Sind Sie auch zufrieden mit der Shortlist?
Mit der Shortlist bin ich sehr zufrieden. Es ist eine avancierte Liste und sie zeigt die Bandbreite des Erzählens. Es sind sehr viele verschiedene Stilrichtungen, sehr viele verschiedene Formen, die präsent sind. Aber ich muss sagen, dass mir schon auf der Longlist einige Titel gefehlt haben, die ich für herausragend hielt in diesem Herbst. Zum Beispiel Anna-Katharina Hahn mit ihrem Roman Aus und Davon oder Christoph Peters Dorfroman. Kurt Drawert wäre auch noch zu nennen und etliche andere. Andreas Schäfer, auch ein verdienter Autor und viele, die schon mehrere Titel geschrieben haben und die durchaus präsent sind in der Literaturszene, die sind hinten runtergefallen. Und von der Longlist hätte ich eigentlich erwartet, dass Leif Rand mit Allegro Pastel auf jeden Fall auf die Auswahlliste, die kurze Liste kommt.
Okay, der hat es nicht geschafft, aber gibt es denn jetzt auf dieser Liste Titel, die für Sie persönlich herausstechen?
Ja, für mich stechen mehrere heraus. Also ich finde ganz wunderbar Anne Webers Heldinnen-Epos, weil das so eine mutige Form ist, obwohl es die älteste Form des Erzählens ist, die wir kennen, weil es sich um ein Epos handelt und uns zeigt, woher wir kommen eigentlich erzählerisch. Und der Gegenstand ist ungewöhnlich. Es ist übrigens auch das erste Mal, dass ich eine Heldin wirklich getroffen habe, denn Annette Beaumanoir, die ja als Widerstandskämpferin in die französische Geschichte eingegangen ist und dann später auch im Algerienkrieg involviert war, auf der Seite der Algerier. Also sie hat für die Unabhängigkeit gekämpft und war dann sogar auch in der Regierung. Diese Frau war im letzten Jahr mal in Berlin. Das ist, glaube ich, etwas ganz Außergewöhnliches, dass man eine Figur treffen kann. Aber herausragend ist auch Christine Wunicke, die zum ersten Mal nominiert ist, die schon mal auf der Longlist stand, weil sie so ganz unbeirrbar an einer Art des Erzählens festgehalten hat. Das sind Romane über entlegene Themen, hier über das Fremde und über das 18. Jahrhundert, so ein ganz besonderer Blick auch auf die Begegnung mit dem Fremden und mit dem anderen. Ein Forscher ist es. Oder Thomas Hettche, ganz großartig, ein Roman, der mich wirklich mitgerissen hat und ja, vollkommen in den Bann geschlagen hat, weil es um Theater geht und um die Art und Weise, wie man durch Geschichten erzählen. Es geht ja um die Gründung der Augsburger Puppenkiste. Überhaupt Vergangenheit bewältigen kann und wie man der Gegenwart dadurch auch auf die Schliche kommen kann. Und es sind alles, sehr viele Figuren, herausragende Mädchen und Frauen, etliche jedenfalls, vertreten auf dieser kurzen Liste. Mhm.
Thomas Hettche, der stand ja schon öfter auf der Shortlist. Ist er möglicherweise auch Anwärter für den Preis?
Ganz sicherlich. Im Grunde genommen sind es natürlich alle 6. Also es wird eine sehr schwierige Entscheidung. Vielleicht sagt man dann ja gut, ein Debüt, wie das wirklich herausragend ist von Dennis Ode, muss jetzt nicht unbedingt gleich mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet werden. Und Thomas Hettcher hätte es auf jeden Fall verdient. Er ist, denke ich, der Kandidat, der für alle am naheliegendsten wäre, weil er auf der einen Seite eben dieses deutsche Thema hat und auf der anderen Seite so ein einfühlsames Mädchenporträt auch zeichnet und eben über Anmut, über das Theater, über das Erzählen an sich auch in seinem Roman so ganz verdichtet berichten kann, das zum Leben erweckt. Aber es kann natürlich dann sein, dass so eine Dynamik greift, dass man sagt, ja, das ist jetzt der Roman, den alle erwarten als Preisträger, dann machen wir genau etwas anderes. Und erstaunlich finde ich auch, das ist bei Hettje so und auch bei Bev Bjerg, Serpentin, der ja auch nominiert ist, dass die deutsche Vergangenheit, die NS-Zeit, das Vermächtnis des 20. Jahrhunderts wieder so stark im Vordergrund steht.
Lange Zeit wurde ja bemängelt, dass dieser Deutsche Buchpreis zu wenig divers ist. Zumindest gibt es ja jetzt einen weiblichen Überhang. Ist das für Sie überhaupt der Rede wert?
Es geht um die literarischen Texte. Das, finde ich, ist ganz zentral und ich bin mir sicher, dass darüber auch vor allem diskutiert wurde. Natürlich versucht man, ein möglichst breites Spektrum auch aufzuzeigen und das gelingt dadurch, dass es so unterschiedliche erzählerische Formen sind und das ist wirklich hervorragend gelöst. Ob man auch als Argument dann angeführt hat, dass Dennis Ode zum Beispiel von einer türkisch-deutschen Kindheit berichtet und von Ausgrenzung und dass es um Klassengesellschaft geht, das kann ich schlecht sagen. Das kann in der Diskussion ein Argument gewesen sein, aber das muss jede Jury für sich entscheiden. Also ich würde immer denken, die Literaturkritik, die diskutiert vor allem über die Qualität der Texte und darüber, auch unabhängig davon, welche Verlage es sind, welches die Bücher sind, die ihnen am allermeisten eingeleuchtet, gefallen, die sie begeistert haben und die auch ästhetisch etwas zu bieten haben, also die sprachlich etwas Besonderes sind.
Wenn wir dann nicht über die Diversität der Autoren und Autorinnen sprechen, heißt es aber dann doch, dass man auch das auf die Texte übertragen kann, ja? Diversität in den Texten.
Das ist die Vielfalt. Das ist das, was uns die Formen des Erzählens bieten. Also zum Beispiel finde ich auch interessant, dass Dorothee Elmiger nominiert ist aus der Zuckerfabrik, denn das ist ja so etwas Hybrides. Das hat mich auch sehr fasziniert. Das zieht einen sofort hinein. Das ist aber eher ein Journal. Das ist gar keine klassische Romanform. Und an sich ist es ja ein Romanpreis. Also auch da war die Jury frei genug, sich so zu entscheiden, wie es ja diesen Texten entspricht, also ihren ästhetischen Überzeugungen, ihren eigenen literarischen Kriterien. Und das ist, glaube ich, das Wichtige.
Die Literaturkritikerin Maike Albart über die Shortlist des Deutschen Buchpreises heute bekannt gegeben. Und am 12. Oktober kennen wir dann auch den Preisträger. Dankeschön.
Gerne.
70 Jahre Zentralrat der Juden. Der Stichtag des Jubiläums war bereits am 19. Juli. Heute wurde das Bestehen in einem Festakt gewürdigt, an dem auch Angela Merkel sprach. Sie sagte:
Ich bewundere die Kraft, die jüdische Menschen in Deutschland nach dem Ende der Shoah für genau diesen riesigen Vertrauensvorschuss aufbrachten, mit dem sie Deutschland die Chance gaben, ein Zuhause für sie zu werden. Es hätte wahrlich auch anders kommen können.
Und verbunden bin ich mit Michel Friedmann. Anfang des Jahrtausends war er stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden und Herausgeber der Zeitung Jüdische Allgemeine. Herr Friedmann, ist Deutschland für die Juden und Jüdinnen ein Zuhause geworden?
Der Vertrauensvorschuss, von dem Angela Merkel sprach, ist aufgebraucht. Spätestens mit dem Eintritt der großen Oppositionspartei AfD in den Bundestag, eine Partei des Hasses, ist von diesem Vertrauen bei Millionen Deutschen nicht mehr zu sprechen. Ein Zuhause individuell bestimmt. Im Politischen merkt man, dass man auch mit viel Judenhass konfrontiert ist. Und Judenhass ist Menschenhass. Und so gesehen stellt sich immer wieder die Frage für Deutsche, die jüdischen Glaubens sind, ob sie hier wirklich sicher leben können. Denken Sie bitte daran, dass seit Jahrzehnten alle jüdische Institutionen, einige erst sehr spät wie in Halle, von der Polizei kontrolliert werden. Und die Tatsache, dass es diese Polizei gibt, zeigt, wenn es ein Zuhause ist, dann ist es ein gefährdetes und ein verstörendes Zuhause.
Aber wie geht es Ihnen denn dann, wenn Sie solche Reden an einem Tag wie heute hören? Das ist ja dann nicht zutreffend, was da gesagt wurde.
Ich nehme Angela Merkel als Person, als Bundeskanzlerin voll ab, dass sie das, was sie sagt, auch meint. Aber wenn wir die Realität uns anschauen, dann haben wir in vielen Bereichen nach wie vor einen tradierten, strukturellen Judenhass, der übrigens ein Teil der europäischen, aber auch erst recht der deutschen Identität und des kulturellen Gedächtnisses ist. Man muss daran erinnern, dass die tiefe Tradition des Judenhasses im Antijudaismus der Kirche beginnt, vor tausenden Jahren, gerade mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, vor wenigen Jahrzehnten aufgelöst. Und man muss daran erinnern, dass das Dritte Reich und Hitler nicht von einigen, wie oft gerne erzählt wird, verrückten Sadisten und Verbrechern betrieben wurde, sondern Millionen Menschen Mitläufer und Mittäter waren. Der Satz während den Anfängen ist nie richtig gewesen. Und heute muss man feststellen, wir sind mittendrin. So viele Anfangspunkte der Gewalt, seit Jahrzehnten alltägliche Diskriminierung, wie beispielsweise bei Fußballspielen, wenn die gegnerische Mannschaft Judenmannschaft beschimpft wird und das Spiel wird nicht abgebrochen, sind Alltag. Und diese Diskriminierungstatbestände zeigen uns, zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist noch ein langer Weg.
Der Zentralrat der Juden selbst warnt ja auch immer wieder vor muslimischem Antisemitismus. Wo würden Sie sagen, geht denn da, wenn wir diese gesamte Gemengelage betrachten, die AfD, die Reichstagsflaggen, die wieder geschwenkt werden, die Verschwörungstheoretiker, die Angriffe im Alltag, von wo geht denn da jetzt die größte Gefahr aus?
Wir müssen auch noch den linken Antisemitismus ansprechen, der Schnittpunkte mit dem Rechten hat. Auch dort Verschwörungstheoretiker, auch dort die Weltherrschaft in Anführungsstrichen des jüdischen Kapitals. Aber ich zitiere gerne da in dieser Beantwortung den Innenminister und den Bundesverfassungsschutz, der uns ja allen vor wenigen Wochen noch einmal deutlich mitgeteilt hat, die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland kommt momentan von der rechtsextremen Seite. Ja, wir haben auch von der muslimischen Seite einen Antizionismus, einen Judenhass. Und ja, es gibt diesen linken Antisemitismus, der nicht zu unterschätzen ist. Aber die Struktur, das Fundament, die Quantität und die Qualität des Hasses, der Aggressivität, der Verachtung, der geistigen Brandstiftung bis zur Brandstiftung, kommt vom Rechtsextremismus, wobei man ergänzen muss, dieser ist mitten in der Gesellschaft angekommen und bewegt sich nicht nur, wie auch das sehr gerne als Legende erzählt wird, an den Rändern. Der Rechtsextremismus ist ein Phänomen, das seit 1945 nie aufgehört hat. Es gab in Deutschland keinen Tag ohne Antisemitismus. Deutschland hat den Judenhass nicht erfunden. Aber Deutschland hat Auschwitz erfunden. Und deswegen sind Diskussionen über Antisemitismus in Deutschland immer anders als in der ganzen Welt. Und nicht deswegen, weil wir rückwärtsgewandt schauen. Auch heute, wenn wir 70 Jahre Zentralrat diskutieren oder weil wir irgendwelche Schuldzuweisungen diskutieren. Nein, sondern weil wir, wenn wir uns über das Dritte Reich unterhalten, dann doch für unsere Gegenwart etwas lernen können.
Jetzt haben wir ganz wenig über den Zentralrat der Juden gesprochen, um den es ja heute eigentlich geht. Wenn man da mal so auf eine jüngere Generation schaut, da fühlen sich ja einige von diesem Zentralrat gar nicht mehr so richtig vertreten. Also Leute wie Max Czollek oder Sascha Mariana Salzmann, die mit ihrem Desintegrationskongress oder diesen radikalen jüdischen Kulturtagen am Maxim-Gorki-Theater ja auch so eine Art Gegenprogramm entwickelt haben, die sagen, das genau ist eine Falle, dass jüdische Identität in Deutschland immer an die Shoah geknüpft ist. Können Sie damit was anfangen?
Also ich muss Sie informieren, dass ich an diesem Desintegrationskongress mit Max und mit Sascha mitgewirkt habe, mitgearbeitet habe. Ich fand und finde das immer wieder notwendig und bin übrigens auch sehr begeistert von dieser jungen Generation, die einen Emanzipationsprozess andeutet, der notwendig ist. Und man hat es ja heute auch wieder gehört. Wir sind so dankbar, dass Juden in Deutschland leben, trotz Hitler. Nie wieder, das ist ein Versprechen. Und dadurch eine Interaktion stattfindet, wo jüdische Menschen sich nicht auch aus ihrer jüdischen Rolle emanzipieren können. Und diese Falle wird es zu reflektieren geben.
Herr Friedmann, und welche Rolle kommt jetzt in diesem Deutschland 2020 einem Zentralrat der Juden zu, 70 Jahre nach seiner Gründung?
Würde ich noch in Verantwortung stehen, dann ist die erste Antwort die Stabilisierung der Demokratie. Das wundervolle Geschenk, das aber kein Geschenk ist, ohne dass man daran arbeitet, der Freiheit. Und die Würde des Menschen ist unantastbar, ist der humanistischste Ansatz, den je Gesellschaften sich als Leitmotiv gegeben haben. In einer Gesellschaft, in der Juden leben können, ist dieser Anspruch mit Sauerstoff und Realität gefüllt.
Und wird der Zentralrat dieser Aufgabe Stabilisierung der Demokratie gerecht in dem Umfang, wie er das überhaupt leisten kann?
Werden 80 Millionen Menschen diesem Anspruch gerecht in dem Umfang, in dem wir das leisten können? Wir tun doch alle nicht genug. Wenn wir die Diagnose ernst nehmen, dass wir sehen, dass Antidemokraten millionenfach ihr Gesicht zeigen. Wenn wir uns Europa anschauen, wo es mittlerweile rechtsextremistische Populisten gibt, die Regierungschefs geworden sind. Wir können viele Beispiele nehmen. Wenn es stimmt, dass die überragende Mehrheit unserer Bevölkerung eine Sehnsucht, eine Überzeugung hat, dass die Zukunft auch ihrer Kinder in der Demokratie und Freiheit, und das bedeutet immer, die Würde des Menschen, und zwar jeden Menschen, ist unantastbar. Wenn das wirklich die Mehrheit ist, dann wird es höchste Zeit, dass wir uns artikulieren, dass wir das letzte Wort haben und nicht diejenigen, die die Demokratie vernichten und damit jüdisches Leben in einem Land zu einer schweren Bedrohung machen lassen für Juden, die trotzdem hier leben wollen.
Michael Friedmann, Jurist und Publizist über Antisemitismus in Deutschland und den Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden. Herr Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt kommen wir hier bei Fazit zu einer interessanten Figur, eine Frau, die als Mann getarnt im Ersten Weltkrieg an der Front kämpft, als Heldin zurückkehrt und 1933 den Nationalsozialisten beitritt. Im Zweiten Weltkrieg arbeitet sie dann für die Wehrmacht in Belgrad und bleibt ihren Veteranenkollegen bis zu ihrem Tod 1979 treu und verbunden. Toteis heißt diese Oper, die sich um diese Frau Viktoria Schaus rankt. Eine von drei Auftragswerken der Stiftung Heiden von Bozen und Trient, komponiert von Manuela Kehrer. Der Tiroler Autor Martin Plattner hat das Libretto geschrieben. Und heute Abend war die verspätete Uraufführung in Wien. Für Fazit mit dabei Jörn Florian Fuchs. Guten Abend, Herr Fuchs.
Einen schönen guten Abend, hallo.
Diese Frau Viktoria Schaus, die hat es ja wirklich gegeben. Wie wird deren Geschichte in dieser Oper denn erzählt?
Sehr frei, weil eben nicht ganz klar ist, wie das alles wirklich war. Es ist ja ganz bedeutsam, dass ihr eben ein Bein gefehlt hat. Und da wurde sie dann zur Kriegsheldin, auch noch zur NS-Zeit. Und es ist bis heute nicht wirklich erwiesen, wie sie dieses Bein denn letztendlich verloren hat. Es gibt also die These, ja klar, im Kriegseinsatz. Es gibt aber die andere These, dass sie sich das selber nicht abgenommen hat, aber sich da so verletzt hat, dass man es abnehmen musste, um eben als Heldin dazustehen. Also vieles ist in dieser Biografie im Dunkeln und jetzt wird in der Oper eben auch nicht versucht, einfach nur etwas nachzuerzählen oder all diesen Spekulationen Raum zu geben, sondern eigentlich ist es ein bisschen abgekoppelt von dieser Figur. Die ist so ein Ausgangspunkt für eine doch auch sehr gegenwärtige Diskussion um Genderfragen, um Machtpolitik, denn die Viktoria, die sich auch gerne immer mal einen jungen Namen gegeben hat, das ist historisch verbürgt, die geht nicht nur in jungen Kleidern hier herum, sondern sie ist auch, ja, vielleicht eine Transperson, vielleicht lesbisch. All diese Momente spielen da mit rein und machen das dann doch sehr gegenwärtig, was die aktuellen Diskurse betrifft.
Und warum heißt das Ganze Toteis?
Naja, das Toteis steht in gewisser Weise für diese, einerseits sogar für das Bein, sagt die Komponistin Kehrer, andererseits denke ich auch für diese Geschichte, die wie so eine Insel, wie so eine Parzelle irgendwie nicht einfach im autark, im Raum steht. Toteis meint ja, wenn man es rein jetzt auf die Biologie bezieht, die Naturwissenschaft, dann ist das ja ein Eis, das irgendwie eingeschlossen wurde von anderen Eismassen und praktisch dort auf ewig und drei Tag eingeschlossen bleibt. Also eigentlich etwas total Abgekapseltes, was keinen Kontakt mehr zur Außenwelt hat. Und so ein bisschen ist diese Geschichte auch, nicht nur die Geschichte vom Bein, sondern überhaupt diese Biografie dieser Figur, die ist wie so ein Fremdkörper, umschlossen von verschiedenen Mythen und Geschichten, und an den Kern, an das Eigentliche, kommen wir nicht mehr so richtig ran.
So, und jetzt hören wir mal kurz in einen Ausschnitt rein. So klingt Toteis. Isabel Seebacher haben wir da gehört mit dem Amadeus-Ensemble Wien, Komposition. Manuela Kehrer haben wir schon erwähnt. Was, Jörn-Florian Fuchs, passiert denn da musikalisch?
Das ist eine eiskalte Musik. Wir haben schon gemerkt, da gibt es Klangflächen, da schmirgelt es die ganze Zeit. Kehrer schreibt wirklich eine sehr unruhige, sehr, 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 sehr nervöse Musik von so ein paar harmonischen, auch durchaus Zitaten unterbrochen. Also da geht es auch mal um Volksmusik aus Südtirol, aus Tirol, die da eingeblendet wird. Auch Kinderlieder, die rauschen mal so hinein. Überwiegend ist das aber eiskalt, sehr nervös und trotzdem irgendwie spannend und auch immer wieder neu. Und diese ganzen schillernden Eiseffekte, die sie da liefert, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die Behandlung des kleinen Chors, des Kammerchors Wien etwa. Bei den Stimmen ist es so, zum Teil, das haben wir schon gemerkt, geht es in große Höhen. Es ist auch sehr virtuos, was da geleistet werden muss. Hat das Ensemble auch sehr gut gemacht. Da ist noch Alexander Keimbacher zu nennen, neben der Isabel Seebacher. Und das hat mich musikalisch sehr überzeugt. Auf der szenischen Ebene müssen wir uns vorstellen, ein Raum in düsterem, auch eisigem Licht. Das sind so mehrere Ebenen, sieht so ein bisschen aus wie gewellte Stufen. Und da wird nun drauf und da drin wird nun gespielt. Da kann man also Militärszenen ebenso wie intimere Szenen sehr, sehr gut darstellen. Das Heer, das immer wieder auftaucht, das hat hier so Puppen an der Seite. Ich vermute mal tatsächlich aus Corona-Gründen, dass man dann einfach einen Chor auftreten lassen kann, der sich nicht so nahe kommen lassen kann. Also nimmt man ein paar Puppen dazu. Eine ganz einfache und szenisch wirksame Geschichte. Und die Regisseurin Mirella Weingarten hat das also mit einer sehr, sehr genauen Personenführung wirklich dargestellt. Also man bleibt diese guten 90 Minuten schon immer am Ball. Ich hätte einen kleinen Einwand, was eben das Libretto betrifft von Martin Plattner. Das ist mir dann vor allen Dingen im letzten Drittel ein bisschen zu sehr auf die böse Männlichkeit. Also da ist dann das ein bisschen sehr schwarz-weiß. Männer sind eigentlich alle böse, nicht nur, wenn sie Militär sind. Und so diese fluiden Identitäten sind jetzt immer nur das absolut Gute und Schützenswerte. Das sind sie natürlich schützenswert, aber es gehören eben auch alle Identitäten irgendwie dazu. Und ich glaube jetzt, der Tiroler Bursch, der irgendwie gerne mal auf der Jagd ist und ein Wild schießt, um die Familie zu ernähren, ist jetzt nicht unbedingt das Allerschlimmste von der Welt, auch wenn ich jetzt kein Tiroler Jäger bin und mich das nicht interessiert, aber das ist ein bisschen vielleicht schwarz-weiß gemalt, ein bisschen zu sehr schwarz-weiß, fand ich.
Also ein Abend, der, wenn ich Sie richtig verstehe, vor allem durch die Musik überzeugt und weniger durch die Inszenierung oder den Text.
Ja, die Musik ist schon die Hauptsache. Auch Walter Kobera, der diese neue Oper Wien leitet, ist hier ein Spezialist für Uraufführungen oder auch Zweitaufführungen von zeitgenössischen Stücken. Der hat eine große Fangemeinde und das ist eine der wirklich interessantesten Kompanien überhaupt, finde ich, für neue Musik. Und das ist wieder ein weiterer Beitrag. Es lohnt sich sehr. Es ist auch das Theater relativ voll besetzt gewesen, trotz der Abstandsregeln. Also tatsächlich, wenn man nochmal richtig gute neue Oper erleben will, dann muss man in diesen Tagen noch nach Wien reisen. Wir wissen ja immer nie, was in den nächsten Wochen passiert, wer überhaupt wo noch zugelassen ist.
Jörn-Florian Fuchs über die Uraufführung von Toteis am Theaterakzent in Wien. Übermorgen gibt's die nächste Vorstellung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Thorsten Japs.
Vier Frauen haben es in die engere Auswahl für den diesjährigen Booker-Preis für Belletristik geschafft. Die Jury gab in London bekannt, dass 6 Autorinnen und Autoren nominiert wurden. Die britische Zeitung Guardian bezeichnete die Shortlist als so divers wie noch nie, da 4 der Nominierten Schwarze seien. Dazu gehören Mahsa Mengist, die in Äthiopien geboren wurde, und Tsitsi Dangaremga aus Simbabwe. Der Booker-Preis ist der wichtigste britische Literaturpreis. Seit 1969 wird jährlich der beste englischsprachige Roman, der im Vereinigten Königreich veröffentlicht wurde, ausgezeichnet. Die Schriftstellerin Marion Poschmann bekommt den mit 20.000 Euro dotierten Hölty-Preis der Stadt Hannover. Die Jury würdigt damit ihr Werk als Lyrikerin. Poschmann wisse sich in subtiler Konsequenz der Neuaneignung der poetischen Tradition verpflichtet und habe eine ungeheuer bildstarke Sprache, hieß es zur Begründung. Poschmann wurde 1969 in Essen geboren. Für ihre Lyrik und Prosa wurde sie bereits mit zahlreichen Literaturpreisen geehrt. Die Auszeichnung gilt als höchst dotierter Lyrikpreis im deutschsprachigen Raum und erinnert in zweijährigem Rhythmus an den Dichter Ludwig Christoph Heinrich Hölty. Bundespräsident Steinmeier hat heute in der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnippe in Gardelegen in Sachsen-Anhalt ein neues Dokumentationszentrum und eine neue Dauerausstellung eröffnet. Dort hatten die Nationalsozialisten im April 1945, kurz vor dem Eintreffen der US-Truppen, mehr als 1000 KZ-Häftlinge umgebracht. Dokumentationszentrum und Ausstellung erinnerten an ein von Menschen gemachtes Inferno, erklärte Steinmeier.
Unsere Verantwortung heute. Unsere Verantwortung ist es, jede Form von Antisemitismus und Rassenhass zu bekämpfen, einzutreten für die Demokratie und die Würde eines jeden Einzelnen. Diese Prüfung, die müssen wir heute bestehen, vor den nachfolgenden Generationen, und wir müssen sie bestehen für die nachfolgenden Generationen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Musische Fächer kommen nach Ansicht des Rates für kulturelle Bildung, einem Verband aus 7 Stiftungen, in deutschen Schulen zu kurz. Vor allem an Haupt- oder Realschulen würden Musik und Kunst häufig vernachlässigt, sagte der Vorsitzende Eckhard Liebau dem Evangelischen Pressedienst. Generell fielen häufiger Stunden aus als in anderen Fächern. Kunst, Musik oder Literatur seien aber entscheidende Bausteine für die Bildung von Kindern und Jugendlichen. Auch für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sei die kulturelle Bildung in der Schule unverzichtbar, so Liebau.
Gotha in Thüringen ist nicht eben das Zentrum der Kunstwelt, aber vor 40 Jahren ereignete sich dort ein spektakulärer Kunstraub, der größte übrigens in der DDR, und völlig unerwartet tauchten die geraubten Gemälde vor einem Jahr wieder auf. Gemälde aus Schloss Friedenstein, darunter Werke von Franz Hals und aus der Werkstatt Jan Bruegels. Heute konnte man diese Bilder noch mal sehen, bevor sie in die Restaurierungswerkstatt wandern und im April nächsten Jahres dann in einer Ausstellung gezeigt werden. Vor der Sendung habe ich darüber mit Timo Trümper gesprochen, Sammlungsdirektor auf Schloss Friedenstein. Herr Trümper, was an dieser Ausstellung interessant sein wird im kommenden Jahr, das ist eine Ausstellung über verschwundene und wieder aufgetauchte Kunstwerke sein wird. Sind es denn so viele?
Ja, also tatsächlich vermissen wir noch sehr, sehr viele Werke. Also bei dem Lost Art Register in Magdeburg sind über 1200 Objekte aus den Sammlungen von Schloss Friedenstein gelistet. Und auch das sind längst noch nicht alle, oder zumindest die Gemälde, die sind dort komplett aufgezählt. Und diese Sammlung hier in Gotha, die ist wie keine weitere so betroffen von den Ereignissen bereits der 20er Jahre bis hin zum Zweiten Weltkrieg durch Verkäufe, Verluste, Diebstähle durch die sowjetischen Trophäenbrigaden, sodass wir eigentlich seit den Rückgaben der 50er Jahre aus Russland in gewisser Weise eine Erfolgsgeschichte schreiben, dass diese sehr alten fürstlichen Sammlungen hier wieder entstehen. Und seit den 90er Jahren diese Bemühungen, Kunstwerke zurückzuführen, noch verstärkt werden konnten und sich damit diese 5 ja sehr spektakulären Gemälde des Kunstdiebstahls von 1979 einreihen in andere Objekte, die in dieser Ausstellung vorgestellt werden sollen.
Gibt es dafür eine Erklärung, warum ausgerechnet auf Schloss Friedenstein so viele Gemälde gestohlen, geraubt worden sind? War das besonders schlecht abgesichert oder woran liegt das?
Also es ist so, dass Gotha tatsächlich ein Zentrum der Kunst war und wir auch daran wieder anknüpfen wollen. Und der damalige Gemäldedirektor Karl Aldenhoven, der das Herzogliche Museum leitete, hat 1890 einen Katalog herausgegeben, der international Beachtung gefunden hat. Also hier befand sich eine der größten Granach-Sammlungen mit über 40 Objekten, eine wichtige Sammlung zur niederländischen Malerei. Und so wusste man natürlich 1945 sehr genau, was sich hier befindet. und hat also in einem großen Maßstab Dinge abtransportiert. Einerseits gingen manche Sachen auch über die grüne Grenze in Richtung Coburg, wo das Herzogshaus ebenfalls residierte, um sie vor dem Zugriff der sowjetischen Trophäenbrigaden zu schützen, und auf der anderen Seite dann aber über Leipzig in Richtung Russland, dass diese Verluste also doch sehr, sehr umfangreich gewesen sind und man lange Zeit nicht an den alten Glanz und an die alte Geschichte dieser Sammlungen anknüpfen konnte.
Das heißt, viele Kunstwerke sind eben nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 in beide Richtungen, vornehmlich vermutlich Richtung Osten gewandert. Dieser Raub, über den wir jetzt sprechen, diese 5 Bilder, die wieder aufgetaucht sind, 1979 verschwunden. Was hat es denn mit dieser Raubgeschichte auf sich?
Also man hat bereits 1980 ein Wertgutachten erstellt, wo von über 5 Millionen Mark die Rede ist, also ein Altmeistergemälde von Hans Holbein dem Älteren mit der Darstellung der heiligen Katharina. Manche Kunsthistoriker sagen, es sei das schönste Bild des Künstlers, oder eben das Landschaftsgemälde aus der Werkstatt von Jan Breugel dem Älteren. Ein Bild aus der Rembrandt-Schule ist dabei, dann dieses berühmte Porträt von Franz Hals. Und dann eben ein Selbstbildnis aus dem Umkreis von Jan van Dyck, also bedeutsame Gemälde, die aber auch auf spektakuläre Weise in diesem Überwachungsstaat gestohlen worden sind. Man ist in einer finsteren Sturmnacht hier in das zweite Stockwerk des Schlosses eingestiegen. Also das war ebenfalls spektakulär. Und dass es dann eben nicht gelungen ist, den Tätern oder dem Täter, wie man vielleicht heute besser weiß, auf die Spur zu kommen. Auch das hat alles dazu beigetragen, dass dieser Kunstraub wirklich etwas ganz Besonderes darstellt, über die kunsthistorische Bedeutung der Gemälde hinaus.
Und als die Bilder wieder aufgetaucht sind, beziehungsweise auch jetzt, hat man ja festgestellt, die sind zum Glück nicht sehr beschädigt, die sollen in einem westdeutschen Wohnzimmer gehangen haben.
Ja, das war eine große Überraschung, dass es sich also vermutlich um einen Einzeltäter gehandelt hat. Bilder dann in den 80er Jahren in den Westen geschmuggelt worden sind und sie dann dort eben in einem sehr spießigen westdeutschen Wohnzimmer dann an den Wänden hingen und aber die damaligen Besitzer vielleicht auch gar nicht wussten, was für Werte sie dort eigentlich hatten. Und umso größer war dann die Überraschung, daran haben manche schon gar nicht mehr geglaubt, dass die Bilder nach über 40 Jahren eben wieder aufgetaucht sind und über geschickte Verhandlungen eben Januar diesen Jahres hier erstmals wieder im Herzoglichen Museum von Gotha, also an dem ehemaligen Aufbewahrungsort, dem Publikum, der Öffentlichkeit, wieder präsentiert werden.
Dr. Timo Trümper von der Stiftung Schloss Friedenstein über wieder aufgetauchte Raubgüter. Wie gesagt, im kommenden Frühjahr kann man sie wieder sehen in einer Ausstellung. Herr Trümper, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Am Samstag wäre es losgegangen mit dem traditionellen Anstich, aber natürlich muss auch das Oktoberfest in diesem Jahr ausfallen. Man kann das durchaus einen historischen Moment nennen, einen, den das Jüdische Museum München zum Anlass genommen hat, um in einer kleinen Fotoausstellung Menschen aus der jüdischen Gemeinde zu porträtieren, und zwar in bayerischer Tracht und in großer Sehnsucht nach einem Volksfest, das auch ihres ist. Tobias Krone hat sich Juden ohne Wiesen für Fazit schon einmal angeschaut.
Mit dem Oktoberfest ist es in München ja so eine Sache. Die einen lieben es, die anderen, naja. Entsprechend gespalten sind auch die Reaktionen darauf, dass die Wiesen dieses Jahr ausfällt.
Schrecklich.
Scheiße.
Entzugserscheinung wahrscheinlich.
Ich habe keine Beziehung zum Oktoberfest wirklich, von daher stürzt mich nicht unbedingt.
Eine Umfrage bei ganz normalen Menschen, die anstatt in Bierzelten zu singen, dieses Jahr hier auf der verwaisten Festwiese nur ihre Mittagspause machen. Und weil auch die Mitglieder der jüdischen Gemeinde ganz normale Menschen sind, beschäftigt sie diese Leerstelle im Münchner Corona-Herbst genauso. Da stehen sie also vor einem 24 Jüdinnen und Juden in großformatigen Porträts und tragen ihre bayerische Tracht mit Stolz. Die Ausstellung Juden ohne Wiesen beschränkt sich auf die Fraktion der Wiesenfans und stellt sie mit ihren Vornamen aus, ganz in bayerischer Diktion. Der Michael hängt zwischen der Schulamit und der Eva.
Ich finde, dass man sich ganz schnell duzt auf der Wiesn. Das ist ja das Schöne. Und auch, dass die Menschen, egal woher sie kommen, irgendwann spricht man sich mit Vornamen an.
Die Journalistin Katrin Diehl hat die Ausstellung zusammen mit der Fotografin Lydia Bergida konzipiert.
Ein Gedanke bei der Sache war, dass wir die Gelegenheit genutzt haben, wenn es mal um Judentum und Jüdinnen und Juden geht, dass wir einen ganz positiven Zugang schaffen und eine Leichtigkeit an Themen.
Wer also Berichte von pöbelnden RassistInnen im Bierzelt sucht, wird hier nicht fündig. Stattdessen sind, auf einem Biertisch nebenan, die Geschichten der Porträtierten zu lesen, wie sie zum ersten Mal auf die Wiesn gegangen sind und warum sie es immer wieder tun.
Ich genieße es und gehe da mindestens 10 Mal während der Wiesn hin. Ich habe auch schon 15 geschafft.
15 Mal, wohlgemerkt an 16 Tagen Oktoberfest im Jahr. Ausgenommen natürlich Yom Kippur, der strenge Fastenfeiertag, der auch immer zur Wiesnzeit ansteht. Der Martin heißt mit vollem Namen Martin Marjanovic, ist 65 Jahre alt, mit seiner Ledernen ein kerniges Mannsbild und liebt es, im Bierzelt seine Freunde zu treffen. Auf dem Porträt ist er neben einem Wirbelsäulenmodell in seiner Praxis zu sehen. Martin Marjanovic behandelt PatientInnen in München und am noblen Tegernsee, unter anderem auch Wiesenwirte, was es manchmal leichter mache, einen Tisch zu ergattern. Im Bierzelt ziehe er die einfachen Biertischboxen, den Edellogen, vor.
Diese Champagnerspritzerei, die finde ich ja peinlich. Also das hat ja mit der Wiesn ja schon überhaupt nichts zu tun. Und ich muss auch sagen, wenn ich einen schönen Steckerlfisch esse oder ich esse ein Händel, ich muss jetzt auf der Wiesn kein 4-Gänge-Gourmet-Menü essen. Das finde ich, in meiner Ansicht, passt das eigentlich gar nicht.
Ja, so redet er, der Münchner. Einer allerdings, dessen Eltern in den 50ern aus Warschau gekommen waren und die eigentlich lange noch nach Amerika weiterziehen wollten und die den Modegewohnheiten ihres Sohnes misstrauten.
Die Tracht, das war die Kluft der Unterdrücker. Deswegen wäre diese Generation nie auf die Idee gekommen, sich eine Tracht anzuziehen, Lederhose anzuziehen. Das wäre eine Anbiederung an die Täter des Dritten Reiches. Verständlich. Ich war dann eingeladen und dann kam ich mit Jeans und wurde immer angeschaut wie ein Auto, weil keiner verstanden hat, warum ich eigentlich nicht wie die meisten eine Lederhose habe.
Allein beim ambivalenten Kleidungsstück Lederhose ragt diese Ausstellung weit in die Tiefe jüdisch-deutscher Identitäten. Während die einen sie erst zur Wiesn anprobierten, trugen die anderen sie wie viele andere Jungen nach dem Krieg als robuste Spielhose und fühlten sich darin als gleichwertiger Teil der Schulklasse. Und so bekam die Journalistin Katrin Diehl mehr als einmal auf ihre Frage nach dem Grund für das Trachtentragen dies zur Antwort.
Die Antwort war ungefähr, ich trage sie nicht, um dazuzugehören, weil ich gehöre dazu. Und das ist ein starkes Statement.
Die Normalität, dazuzugehören. Manchmal auch die Lust, Teil einer feiernden Masse und gleichzeitig jüdisch zu sein. Das vermitteln die Geschichten auf unterhaltsame Weise. Während der Michi sich extra von einem Rabbi hat versichern lassen, dass Kartoffelsalat und Bier nach deutschem Reinheitsgebot koscher sind, gehen unter den Frauen beim Thema jüdischer Schmuck die Meinungen auseinander. Etwa die Davidsternkette. Für die einen ist sie im Bierzelt ein Muss, für die anderen zu provokant. Die Esther dagegen, Jahrgang 1937, fällt gern auf. In ihrem pinken Kostüm verströmt die Rentnerin einen Hauch des verstorbenen Modezaren Rudolf Mooshammer. Die Ausstellungsmacherinnen lächeln.
Da fällt sie natürlich auf, wie sie auch sagt, ich will für die Menschen ein Anblick sein und Mode ist Kultur und das lebt sie tagtäglich.
Genau, und sie hat dann erzählt, wenn sie so schick auf die Wiesn geht, dass sie auch oft angesprochen wird, dass die Leute sagen, endlich mal sehen wir so eine richtige Dame auf der Wiesn und trotzdem hat es was Trachtiges.
Juden ohne Wiesn, ein Beitrag zum ausfallenden Oktoberfest, zu sehen bis 18. Oktober im Jüdischen Museum München. Und jetzt blicken wir in die Feuilletons von morgen zusammen mit Arno Ozesek.
Ich glaube nicht an die Midlife-Crisis. Das sagt im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung ein Mann von 49 Jahren, der gerade mit einem alten Kumpel per Elektromotorrad 100 Tage lang von Feuerland bis nach Los Angeles gefahren ist. Nämlich der schottische Schauspieler Ewan McGregor, den Sie vielleicht aus Star Wars oder Moulin Rouge kennen. Wenn es so etwas gäbe wie eine Midlife-Crisis, dann würde ich schon mein ganzes Leben in ihr feststecken. Damit versucht man, jemanden in eine Schublade zu stecken. Außerdem ist das altersdiskriminierend, meint McGregor. Ob er dabei ironisch gelächelt hat, müssen wir offen lassen. Schließlich ist die SZ ein schriftliches Medium. Falls Sie sich für Männer und Motorräder und Abenteuer interessieren, schauen Sie sich doch McGregors Elektrotrip Long Way Up auf Apple TV Plus an. Falls nicht, wird Sie vielleicht Sei kein Mann, warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist, interessieren, das Buch des Schriftstellers und Aktivisten J.J. Bohler. Ob toxische Maskulinität ein westliches Problem sei, möchte der Berliner Tagesspiegel in Person von Inga Bartels im Gespräch mit J.J. Bohler erfahren. Nein, aber es gibt Unterschiede, erklärt Bohler. In frankophonen Gesellschaften küssen sich Männer zur Begrüßung auf die Wange. In Großbritannien ist das unter heterosexuellen Männern unvorstellbar. Aber auch innerhalb der schwarzen Community gibt es Unterschiede. Kongolesen, Nigerianer und schwarze US-Amerikaner wachsen mit anderen Männlichkeitsbildern auf. Die Kongolesen kleiden sich sehr farbenfroh, sind flamboyant, tanzen mit ihren Hüften sehr feminin, auch in Fragen von Körperpflege und Selbstfürsorge. Es war selbstverständlich, dass ich meine Kleidung bügle, den Abwasch mache. Das Patriarchat existiert aber in jeder Kultur. So der Schriftsteller J.J. Bohler, der im Tagesspiegel übrigens auch sagt, nennen Sie mir eine Bewegung, die mehr für die geistige Gesundheit und das Wohlbefinden von Männern getan hat, als der Feminismus. Unter dem Titel Zerstörung einer modernen Frau bespricht David Steinitz in der SZ den Film Jean Seberg Against All Enemies von Benedict Andrews. Seberg war 1960 durch Jean-Luc Godards Film Außer Atem berühmt geworden und 1968 in die USA zurückgekehrt, wo sie eine Affäre mit dem afroamerikanischen Aktivisten Hakeem Jamal begann und deshalb vom FBI unter J. Edgar Hoover massiv ausspioniert wurde. Auf eben diese Zeit konzentriert sich Andrews Film, erläutert Steinitz. Hoovers Abhörtruppe ist fassungslos, dass eine junge, berühmte, verheiratete und vor allem weiße Frau es wagt, mit einem schwarzen Widerständler zu schlafen. Im Film sitzen die FBI-Herren empört zusammen und der Abteilungsleiter erklärt erregt, man müsse verhindern, dass die amerikanische Jugend in den Klatschmagazinen zu lesen bekomme, es sei normal, mit schwarzen Revolutionären zu vögeln. Also befiehlt er, die Affäre unter FBI-Regie als Skandal öffentlich zu machen, um Seabergs Ehe und Karriere zu zerstören. Und es kommt, wie es kommen muss, wenn mittelmächtige Männer mittleren Alters sich in das Liebesleben einer jungen Frau einmischen. Die Sache entwickelt sich für Seberg zur Tragödie. David Steinitz in der SZ. Um von der Geschlechtermalaise wegzukommen, die Tageszeitung Die Welt druckt die Rede ab, die Springer-Chef Matthias Döpfner beim Kongress des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger gehalten hat. Darin bekennt Döpfner: Ich bin fest überzeugt, wenn kritischer Journalismus weiterhin eine prägende Rolle in unserer Gesellschaft spielt, wenn Journalismus wirtschaftlich gesund und staatsfern bleibt, wenn Medien weiterhin unabhängig arbeiten können, dann werden die Probleme von der großen Geopolitik bis zur scheinbaren Allmacht der künstlichen Intelligenz lösbar sein. Dann wird die offene Gesellschaft, basierend auf Rechtsstaat und Menschenrechten, die größte Errungenschaft der Moderne, triumphieren. Ob es nun so kommt oder nicht, hoffnungsvollere Worte als jene von Matthias Döpfner können wir in den aktuellen Feuilletons nicht finden. Darum sollen es für heute die letzten gewesen sein. Tschüss und bis bald.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.